Kann gut sein, dass zu Hause so und so eine Vorstellung herrscht, zum Beispiel von Mann sein, von Frau sein, von heiler Familie, von Heirat, von Kinderkriegen, von wie erzieht man ein Kind. Auf so einem Jugendlichen dann ein Riesendruck von allen Seiten herrscht. Benimm dich so, du bist hier in Deutschland, benimm dich so, du bist doch irgendwie aus unserer Familie, benimm dich so, du bist hier in der Schule, sei mal so, sei erfolgreich, mach dein Abi, verdien viel Geld.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich
Hi.
willkommen zu einer neuen Folge. Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Du darfst direkt loslegen und vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor.
Hi, ich heiße Taifun, Taifun Gutstadt und ich komme eigentlich aus Hamburg. Mein Vater kommt aus der Türkei und ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, auch journalistisch, habe Islamwissenschaften und Religionssoziologie studiert, mache sonst auch viel Musik. Aber auch viel politische Bildung oder historische Bildung zum Thema Nahost, jüdisch-muslimische Begegnungen, gerade so im musikalischen Bereich, Identitätskonstrukte. Und ich arbeite bei Heroes Berlin. Das ist ein Projekt der geschlechterreflektierten Jungenarbeit. Insofern eigentlich auch politische Bildung, aber halt vor allem mit jungen Männern, die sich eigentlich quasi feministisch weiterbilden lassen oder ausbilden lassen zu Multiplikatoren. Und mit denen zusammen geben wir dann Workshops an Schulen, vor allem in Berlin, manchmal auch woanders, aber meistens in Berlin, aber auch Fachkräfteschulungen zu Themen wie toxische Männlichkeit, Gewalt, Männlichkeitsbilder, Weiblichkeitsbilder, aber auch ja, so Familienstrukturen, Konzepte von Autorität in der Familie bis hin zu Ruf der Familie, Familienehre und sowas.
Vielen Dank erstmal fürs Vorstellen. Ich gebe am Anfang immer gerne so ein paar Hintergrundinfos, wie es so zu der Folge gekommen ist. Und wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Du bist auch Mitglied der CPPD. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr irgendwie so ganz viele Mitglieder dieses Netzwerks auch hier habe, was mich total freut. Darüber kennen wir uns lose und vor allen Dingen auch über Social Media. Und ich bin wirklich dankbar, sehr oft, für Dinge, die ich bei dir lese. Vielleicht das einmal vorweg. Gerade in komplexen Zeiten, gerade in Zeiten, in denen es nicht immer einfach ist, den Kopf zu sortieren und man auch immer mal wieder nach Stimmen sucht, die vielleicht dabei auch ein bisschen helfen können. Und darüber haben wir uns auch immer mal wieder ausgetauscht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch cool, mal ein bisschen länger zu sprechen und dich dann eingeladen. Also das vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinfo für die, die zuhören und indirekt auch schon als Empfehlung dir zu folgen. Und dann kriegt man ja natürlich auch mit, was du gerade schon alles so beschrieben hast, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen du unterwegs bist und dass du auch Musiker bist. Und das ist auch immer so ein ganz cooler Mix tatsächlich von über politische Analysen bis hin zu Musik, bis hin zu auch Empfehlungen und so, die man bei dir mitnehmen kann. Das tut mir immer ganz gut. Also danke an der Stelle schon mal auch dafür.
Danke für die schönen Worte. Danke. Das freut mich.
Wir hören gleich noch mehr, vor allen Dingen auch über deine Arbeit bei Heroes. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, was sich auch gut mit Schule verbinden lässt. Ich starte ja immer damit, dass ich dir drei oder allen Gästinnen drei Satzanfänge gebe, die hinter Zahlen liegen, die du mir nennen kannst, um so ein bisschen auf das Thema Schule und Bildung, vielleicht auch politische Bildung, Demokratiebildung, you name it, zu sprechen zu kommen. Und du darfst gerne starten, dann lese ich dir den ersten vor.
19.
Wenn ich einen Tag als Schulleiterin hätte oder arbeiten könnte, würde ich.
Vielleicht erstmal weglaufen. Käme mir als erstes in den Sinn. Ist bestimmt mega stressig. Ich glaube, was der Schule total gut tut, wenn wirklich alle, also da sind so viele Leute unterwegs, die alle super viel zu tun haben und größtenteils das als sehr stressig empfinden. In allen Schulen, die ich kenne, sind super viele Leute unterwegs, die eigentlich ganz viel miteinander zu tun haben, aber das halt fast nur so über Unterricht haben und dann sich irgendwie verlaufen. Also ich merke zum Beispiel immer wieder, dass selbst die Lehrkräfte untereinander gar nicht Zeit und Muße haben, irgendwie sich auszutauschen und dass viele SchülerInnen sich übergangen fühlen oder nicht gesehen fühlen und teilweise dann Probleme auch größer werden, als sie sind. dass die Schüler zum Beispiel dann sich untereinander aufheizen gegen diesen oder jenen Lehrer, dass die Lehrer gar nicht mitbekommen oder halt sich untereinander nicht genügend abstimmen. Und ich glaube, wenn ich Schulleiter wäre, würde ich vor allem probieren, so eine demokratische Kultur versuchen da zu etablieren. Also, dass es explizit Räume gibt. Das ist jetzt auch schon mehr als zum Beispiel in meiner Kindheit, sehe ich bei meiner Tochter. Aber dass es Räume gibt, ne, wo sich die Schüler und Schülerinnen austauschen können, vielleicht sogar wirklich austauschen ohne Lehrkräfte, ohne Autorität im Raum und dann aber auch gemeinsam mit den Lehrkräften, okay, wo hapert es? Wie wollen wir den Unterricht machen zum Beispiel? Ne, dass sie da auch mal ein Wörtchen mitreden können, sagen, ey, wir finden das so und so langweilig, vielleicht kann man das ja so. Und dass die Lehrkräfte natürlich genauso untereinander sich austauschen, auch nach oben hin, auch mehr Mitsprache haben, als sie wahrscheinlich meistens, ich vermute, es ist recht hierarchisch gestrickt, haben. Dann fühlt man sich ja auch immer mehr gesehen. Das kennen wir aus ganz vielen Sachen. So, wenn man irgendwie so mitgenommen wird und mitgestalten kann, dann hängt man da selber mit mehr Herzblut auch drin. Und ich glaube, so eine Schule würde dann auch besser funktionieren, ohne zu sagen, dass es an keiner Schule so getan wird. Aber ich habe öfter mitbekommen, dass die Lehrkräfte zum Beispiel sich bei uns, wenn wir Fachkräfteschulungen geben, manchmal einen Raum hatten, über bestimmte Sachen auszutauschen und uns nur bedingt brauchten und danach so dachten, oh, wir sollten uns eigentlich öfter treffen und mal bestimmte Themen einfach besprechen können, aber dafür haben sie irgendwie gar nicht die Zeit zwischen Hausarbeiten kontrollieren und so.
Super spannend. Räume, ja, vor allem, ne? Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen eine absurde Frage, weil mit einem Tag hat man natürlich nur sehr bedingt Zeit. Aber ich glaube, dass das schon ein super wichtiger Punkt ist, so gerade jetzt Kommunikation und ich merke mir so ein bisschen Punkte, die du genannt hast, jetzt zu Beginn und dich bitten, eine zweite Zahl zu nennen.
Dann nehme ich die 3.
Diversitätssensible und diskriminierungskritische Bildung bedeutet für mich?
Das bedeutet für mich zuhören und ins Gespräch gehen. Ich glaube, Augenhöhe ist immer ganz wichtig. Also ich sage immer so, im Privatleben kann man sich das leisten, zu sagen, so ey, das ist mir gerade zu dumm, kein Bock, lass mich hier in Ruhe, tschüss, irgendwie. Also jetzt, außer vielleicht mit den eigenen Kindern oder so. Aber wenn wir in einem pädagogischen Kontext sind, ist es ja unsere Aufgabe, unser Ziel, Leute zu erreichen. Das ist dann so eine Mischung aus zuhören, aber auch natürlich irgendwie korrigieren, wenn Sachen gesagt werden, die nicht in Ordnung gehen. Da hängt es, glaube ich, auch immer davon ab, wer ist noch im Raum. So, also wenn da zum Beispiel eine sehr homogene Gruppe ist, dann kann man vielleicht eher mal was laufen lassen, weil man davon ausgehen könnte, dass jemand explizit gerade nicht getroffen ist von was oder, ne, so, dann kann man da langsam mal darauf hinweisen, als wenn jemand im Raum ist, der explizit auch zum Beispiel von einer antisemitischen, homofeindlichen, sexistischen, frauenfeindlichen, was weiß ich, Aussage getroffen ist, kurdenfeindlichen, antiziganistischen Aussage. Deshalb ist es so, man muss selber recht viele Themenfelder irgendwie auch kennen, um das ja auch zu erkennen, also dass eine Aussage diskriminierend sein kann. Und er muss halt deshalb irgendwie gleichzeitig so offen wie möglich sein, aber es muss trotzdem so darauf hingewiesen werden, so ey, das geht gerade nicht in Ordnung. Aber deshalb ist es oft, finde ich, hilfreich, den Raum ein bisschen kleiner zu machen, so erstmal. Zumindest. Dann kann man auch bei einzelnen Leuten eher dann auf deren eigene Erfahrungen zurückgreifen, um zum Beispiel auch Empathie zu erzeugen. Guck mal, also ich verstehe, was du meinst oder so, aber ne, wenn wir die Situation so und so sehen oder stell dir diese und jene Situation vor, dann wärst du in der Situation der diskriminierten Person und wie würde sich das anfühlen? Nicht so cool. Okay, und das Gleiche gilt zum Beispiel für homosexuelle Menschen oder transsexuelle Menschen, über die du aber eben abfällig geredet hast oder so. Es sollte niedrigschwellig sein. Ich glaube, das vergessen wir wirklich sehr oft, dass es am besten ist, Methoden zu wählen, die nicht so krass akademisch sind, ne, sondern eher auf so ganz konkret greifbaren Sachen basieren. Also zum Beispiel weniger jetzt mit Begriffen vielleicht, als mit so zum Beispiel Szenen arbeiten oder mit Charakteren. So, wo man sagen kann, okay, da ist jemand streng, da ist jemand aggressiv. Da ist jemand verletzt, ist halt schon mal was ganz anderes, als von autoritärer Charakter zu sprechen oder von Diskriminierung oder von Mikroaggression oder so. Das ist das eine. Und was ich auch mal merke, was wichtig ist, würde ich sagen, immer so einen Reality-Check zu machen, weil ganz viele Leute zum Beispiel was krass Rassistisches oder krass Sexistisches sagen, aber selber zum Beispiel kaum Berührungspunkte haben, weil sie in zum Teil kleinen, überschaubaren Universum leben, in einem zum Beispiel Stadtteil von Berlin, dass man da dann realisiert, okay, das, was die Person gerade von sich gibt, ist wirklich Also ist sehr diskriminierend oder vielleicht sogar faschistisch oder so, also oder menschenfeindlich auf jeden Fall. Aber ich kann auch nicht erwarten, dass die Person gerade jetzt irgendwie Gender Studies studiert hat. Und halt die Sachen, die jetzt, sage ich mal, wenn du und ich diskutieren, eher, wo wir überlegen, ist das, ne, inwiefern ist das sexistisch, inwiefern ist das homofeindlich, inwiefern ist das antisemitisch. Da, wenn man sich jetzt nur in zum Beispiel in unser mehr oder weniger geteilten Insta-Bubble bewegt, diskutiert man teilweise über Sachen, die für einen Großteil der Bevölkerung so fern von jeglichem Verständnis sind, dass man da auch, also es ist dann so ein bisschen abgehoben. Ich meine jetzt nicht so, man muss auf den kleinen Mann hören und die auch die Sorgen der AfD-Wähler ernst nehmen, sowas nicht. Aber eher zum Beispiel von Schülern, die 15 oder 16 sind, die eine ganz sachte, langsame Heranführung brauchen, neben dem ganzen Bombardement, unter dem sie sind, vielleicht von ihren Familien über Social Media, was sie da alles mitnehmen, ist es klar, dass die voll bis oben hin sind, auch, nicht nur, aber auch mit zum Beispiel Homofeindlichkeit sehr verbreitet unter Jugendlichen, so. Oder halt rassistische Annahmen gegen diese oder jene Gruppe. Und da so ein bisschen davon runter zu, von den hohen Ansprüchen, die man eigentlich hat, wenn man sich selber die ganze Zeit zu diesen Themen weitergebildet hat, da wieder runterzukommen und anzuerkennen, dass es eigentlich ein Privileg ist, sich so gut auszukennen und so viel damit beschäftigt zu haben, das viele Menschen gar nicht haben.
Du sprichst mir gerade so total aus der Seele. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass das gerade so, ja, wie soll ich das, also manchmal den Diskursen und vielleicht auch Wissenschaft und genau diesen Bubbles, die du ansprichst, das ist jetzt auch schon so ein abgegriffenes Wort. Und ich habe das auch im Podcast schon so ein paar Mal gesagt. Und trotzdem finde ich das so wichtig, das immer wieder zu betonen und deshalb auch schön, das von dir zu hören jetzt, gut tun würde, wenn da so ein bisschen pädagogisches Verständnis reinschwappen würde manchmal. Also wenn es so von unserem, als jetzt Menschen, die pädagogisch arbeiten, ne, unseren Wirkbereichen, Arbeitsbereichen so ein bisschen rüberschwappen würde und eben diese Ansprüche, die du nennst, ja, manchmal so ein bisschen wieder menschlicher werden letztlich. Also dass man im Dialog, ne, mal zugesteht, dass man nicht alles verstanden hat. Es ist unterschiedliche Sozialisationen, Internalisierung und so weiter gibt, die eben auch wirken, wenn ich mich mit bestimmten Diskriminierungsformen super gut auskenne, aber vielleicht andere Diskriminierungsformen mir erst so ranschaffen muss, in Anführungsstrichen, und dann vielleicht Fehler mache, so, oder auch in mir Abwehr entsteht oder meine Biases so zum Tragen kommen und so weiter. Also, dass es so eine Wechselwirkung geben würde, und gleichzeitig habe ich aber schon auch das Gefühl, dass eben das Wissen, was produziert wird, diskursiv vermehrt und immer differenzierter und so, auch reinwirken muss natürlich in die pädagogische Arbeit. Und wir da schon auch uns klar machen müssen, dass darüber so oder so gesprochen wird. Also du sprichst jetzt auch Social Media an, ne? Auch SchülerInnen konfrontiert werden, nicht nur beispielsweise mit den Ismen und der Reproduktion, sondern auch mit der Diskriminierungskritik, dem Antirassismus, was ja erstmal total gut ist. Aber auch das muss begleitet werden. Da habe ich oft das Gefühl, dass es da wiederum in Schule so ein bisschen um dieses Wissen fehlt. Ne? Also bei vielen Lehrkräften, in der Ausbildung und so weiter. Diese Spannung, die ist wirklich so, daran arbeite ich mich ab, du bestimmt auch. Das ist was mir immer wieder wirklich auffällt, dass man da viel mehr voneinander lernen könnte und vielleicht auch müsste, um das alles ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und zu überlegen, wie schaffen wir das eigentlich? Ne? Also, und wie halten wir das auch selber aus? Also wie lerne auch ich das, wenn ich mich, wie du gerade eben schon gesagt hast, wenn ich mich privat ganz klar abgrenzen kann, muss ich das in der Professionalität in der Schule lernen, dass ich da anders reagieren muss. In der Schule geht das nicht. Ne? Da ist es meine Aufgabe, also bei mir in der Schule, bei dir in der pädagogischen Arbeit, zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit diesem Jugendlichen, mit diesem Menschen vor mir, der gerade die krassesten Sachen sagt, und ich kann es nicht mal eben so mit einem Zauberstab kurz mal wegwischen und sagen, ja, ich erkläre dir jetzt kurz, was der Begriff bedeutet, den du gerade genannt hast, und damit haben wir das Problem gelöst. So.
Ja.
Total spannendes Thema. Also danke dafür. Da sind wir ja auch schon so ein bisschen mittendrin. Es ist bestimmt auch Kern deiner Arbeit. Hast du Lust, das so ein bisschen zu beschreiben? Also Heroes und was ihr macht. Was machst du da so für Erfahrungen, und vielleicht auch, was hat das letztlich mit Schule zu tun, oder welche Verbindungen gibt's auch zu Schule?
Ja, gerne. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe auch immer wieder journalistisch gearbeitet, und damals mehr, also vor so 8, Jahren oder so, ich hatte auch zwei Bücher zu, ja, so politische Bücher zur Türkei rausgebracht. Und da hatte mich jemand kontaktiert, der selber ein Hero war. Also es sind ehrenamtliche junge Männer, die sich ehrenamtlich da einsetzen. Ich komme gleich dazu, was sie genau machen. Aber so bin ich auf das Projekt aufmerksam geworden. Der hatte mich wegen bestimmten Fragen zu seiner Abiturprüfung und so, irgendwie habe ich ihm geholfen, da so Vorträge vorzubereiten. Das Interview war der Vortrag, genau, so ungefähr. Jedenfalls, und dann bin ich dem Projekt Heroes irgendwie auf Social Media und so gefolgt und später dann eine Stellenanzeige da gesehen und ich dachte schon, okay, die machen coole Arbeit und ich glaube, ich passe da gut rein. Ne, es geht irgendwie um Feminismus, um Rassismus, um Arbeit mit Jugendlichen, Jugendlichen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Und es war eine Teilzeitstelle, das war mir wichtig, weil ich halt viele andere Sachen mache. Habe mich beworben und wurde genommen und bin da jetzt seit ein bisschen mehr als 5 Jahren als sogenannter Gruppenleiter angestellt. Ein Gruppenleiter leitet die Ausbildung der Heroes. Also sowohl die Grundausbildung sozusagen, das ist ungefähr ein Jahr als geschlossene Gruppe. Also wenn dann ein paar Interessenten gekommen sind, wird eine Gruppe eröffnet und nach einer Zeit wird das dann geschlossen. So, da kommt dann keiner mehr dazu. Natürlich können sie nicht daran hindern, auszusteigen, weil es ehrenamtlich ist. Aber die lernen sich gegenseitig, aber auch sich selber dann quasi unter unserer Anleitung nochmal anders kennen, aber vor allem auch hinterfragen sie halt ihre Sozialisation als Mann, als Sohn, als Bruder, als Freund, also als Liebhaber, Freund, Partner, und lernen bestimmte Konzepte von Feminismus kennen, von Gender-Debatten, aber auch andere, ne? Wir reden über Rassismus, über Antisemitismus, das ist ein bisschen auch so eine generelle politische Grundausbildung, sage ich mal. Und dann werden die irgendwann zertifiziert. Bis dahin müssen sie auch gewisse Rollenspiele gelernt haben, in denen so typische Szenen, sage ich mal, abgebildet werden, die wirklich sehr alltagsnah sind, die nämlich auch von Heroes selber konzipiert werden. Wo zum Beispiel ein strenger Vater seinem Sohn sagt, so, ey, du musst doch auf deine Schwester aufpassen, geh sie jetzt suchen. Oder wo ein Pärchen draußen geht und das Mädchen wird irgendwie schief angeguckt von einem Typen, also übergriffig, sexualisiert angeschaut. Und sie fordert dann von ihrem Freund ein, dass er irgendwie doch was machen müsse, weil er ja als Mann, ne, so Szenen, die man wahrscheinlich irgendwo auch schon mal wirklich gesehen hat oder nachvollziehen kann, okay, ja, das führt dann zu sowas. Da haben wir ein paar parat. Oder auch die sich mit Homosexualität und wie geht man damit um? Irgendwie, wenn jemand in deinem Umfeld plötzlich du merkst, irgendwie die Person ist homosexuell und die hat das bis dann versteckt, solche Sachen. Die müssen sie deshalb lernen, weil wir mit diesen Rollenspielen dann in Schulen gehen. Und in Schulklassen, also erstmal machen wir natürlich Kennenlernrunden und haben auch andere pädagogische Spiele und so dabei, aber es ist halt so niedrigschwellig wie möglich, wie ich vorhin auch schon sagte. Es ist kein großer Vortrag oder so, sondern dieses Rollenspiel wird gespielt, wird vorgestellt und dann fragen wir auch, ne, so ist das realistisch? Was hältst du vom Vater? Wie hättest du in der Situation reagiert? Kannst du das Mädchen verstehen? Also auch alle Rollen, auch die Rollen, die wir selber vielleicht eigentlich eher kritisch sehen würden, sagen wir aber, kann man das nicht verstehen, zum Beispiel, dass der Vater da Angst um seine Tochter hat? So, er weiß nicht, wo sie ist anscheinend. Und dann später halt, okay, aber warum weiß er nicht, wo sie ist? Könnte es sein, dass er super streng ist und sie deshalb geht, ohne was zu sagen, weil sonst, warum sollte sie es verstecken, dass sie rausgeht und so weiter. Also da wollen wir einfach nur diese Diskussion eröffnen. Wir sind da auch nur 3 Stunden in einer Klasse, und können da jetzt nicht irgendwie Welten bewegen. Also wir haben diese 2 Ebenen, die jungen Männer, die also aus freien Stücken zu uns kommen, teilweise weil sie die Community mögen, teilweise weil sie sich da aufgehoben fühlen, teilweise weil sie die Themen interessieren und sie wirklich auch sagen, ich will mich dafür einsetzen, dass zum Beispiel, also dass nicht nochmal vorkommt, dass ich so viel mehr darf als meine Schwester. Das sind schon auch Sachen, die wir hören. Und das richtet sich explizit an junge Männer mit Migrationsgeschichte, also jetzt nicht selber geflüchtet, die sind eigentlich alle in Berlin geboren oder in Deutschland. Migrationsgeschichte, weil wir auch deren Rassismuserfahrungen auffangen wollen. Und gerade bei Familien aus dem Nahen Osten vielleicht noch mal ein paar Besonderheiten drin sind. Ich muss das so ein bisschen betonen, weil das uns oft falsch ausgelegt wird. Bietet auch natürlich eine große Angriffsfläche dafür. Ne, zum Beispiel ist so im Namen der Familie etwas tun oder nicht tun, damit der Name der Familie nicht beschmutzt wird. Ist da öfter ein Thema, sage ich mal, als jetzt bei einer deutsch-deutschen Familie aus dem guten Hamburger Viertel zum Beispiel, wobei es auch da natürlich unter anderen Vorzeichen trotzdem auch sein kann, wenn ich jetzt das und das mache, dann denken diese und diese schlecht über meine ganze Familie und dann ist mein Vater sauer auf mich und dies und das. Mit solchen Sachen arbeiten wir auch viel, aber gerade dieses Dreieck aus selber von Rassismus betroffen sein, aber als Mann gleichzeitig die Privilegien des Patriarchats mitnehmen, aber auch den Druck des Patriarchats, nämlich aufpassen, stark sein, Sachen nicht erlauben, ne? Also gerade gegen den Schwestern oder der Freundin gegenüber, ich erlaube nicht, dass du da hingehst oder dich so und so zeigst, denn das ist gefährlich, denn ich weiß ja, wie Männer ticken. Denn das geziemt sich halt einfach nicht, so als Frau zum Beispiel alleine in eine Shisha-Bar zu gehen, wo nur Männer sind, oder alleine in den Club zu gehen und so weiter. Also gibt es jetzt 1 Million Beispiele. Und das ist so ein bisschen so ein Nischengebiet, das wir probieren abzudecken. Also auch die ganzen Gruppenleiter, die bei uns arbeiten, also ich zum Beispiel, haben selber auch Migrationsgeschichte und können da irgendwie besser andocken. Und das Gleiche gilt auch in vielen Klassen, in die wir gehen jetzt, ne, so Schulen in Neukölln und Kreuzberg. Da ist halt auch ein Großteil der Schüler und Schülerinnen aus Familien, die irgendwie noch auch so arabische, türkische, kurdische Verbindungen haben. Also natürlich sind sie deutsch, aber verstehen sich trotzdem selber ganz oft halt als Kurden, als Libanesen, als Türken und sagen auch selber oft, die Deutschen dürfen das, aber ich darf das nicht, weil bei uns ist das ja nicht so. Und da können wir halt, also ich zum Beispiel, viel besser ansetzen als eine 50-jährige deutsche Sozialkraft oder Lehrerin, die davon vielleicht auch wirklich keine Ahnung hat und dann eingeschüchtert ist, weil sie nichts Falsches sagen will. Oder total übergriffig ist, weil sie meint, das ist aber komisch bei euch. So, ne? Und das passiert uns halt nicht. So, wir sagen so, ja, ich kenne das schon so. Das irgendwie ist bei meinem Cousin zum Beispiel auch so. Oder bei mir explizit war es zum Beispiel nicht so, aber bei vielen der Heroes war es auch so. Und die sagen, ja, aber trotzdem habe ich irgendwann gesagt, ey, das ist nicht cool. Und dann machen wir die Diskussion auf, darf man seinem Vater widersprechen. Zum Beispiel. Das habe ich relativ lang erzählt. Was
oh gut,
cool
das ist ja dein Raum,
ja,
das ist ja
so,
auch ein bisschen
genau.
Verstehen.
Und nochmal betonen, also muss man leider betonen, aber vielleicht ist es auch verständlich in den Debatten, die man so hat. Manche Leute wollen es dann so lesen oder tendieren dazu, es so zu lesen, dass wir irgendwie sagen, okay, unter diesen Ausländerjungs, da ist es ja so schlimm. Das ist nicht, was wir sagen. Auch wenn manche Leute, gerade eine Person, die mal für uns gearbeitet hat, auch da gearbeitet hat, da damit vielleicht Karriere macht, nämlich Ahmad Mansour, hat auch mal bei Heroes gearbeitet, das muss man schon wissen. Aber genau, das ist nicht, wofür Heroes steht, vor allem nicht jetzt die letzten 10 Jahre und vor allem nicht die letzten 5 Jahre, wo ich auch da bin und meine ganzen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt da sind, alle da sehr viel Wert drauf legen, sich von so einem Verständnis klar zu distanzieren, auch solche Interviewanfragen gar nicht anzunehmen, jetzt zu Silvesterkrawalle in Berlin, wenn es dann nur darum gehen soll, warum die Ausländerjungs so brutal sind und nicht zum Beispiel, dass es generell ein Problem mit Gewalt unter jungen Männern gibt. Ja, will nur sagen, wir denken, diese Arbeit ist richtig und wichtig und auch nicht das Einzige. Wir sagen auch nicht, andere Männer sind, in anderen Familien gibt es diese Probleme nicht. Aber darum sollen sich dann halt Leute kümmern, die da eher auch das Zeug zu haben oder selber aus zum Beispiel Familien kommen, die AfD-nah sein könnten oder so, sage ich jetzt mal, ne? So wie in einem Dresdner Vorort oder so. Da können wir dann halt viel schwerer andocken. Ne? Da müssen wir erstmal 1 Million Mauern einreißen, bevor wir da irgendjemand erreichen könnten. Das ist, was Heroes so tut. Wir geben auch Fachkräfteschulungen, gerade zum Beispiel Lehrkräfte, die halt an solchen Schulen sind oder die es einfach beschäftigt. So, wie können wir irgendwie, also weil das natürlich unter allen Jugendlichen immer wieder Thema ist, ne, so Macho-Gehabe unter Jungs oder ein Mädchen hatte was mit wem und dann plötzlich ist sie die Schlampe und die ganze Schule weiß es. Und das ist ein Riesenthema, aber was die Jungs gemacht haben, interessiert niemanden, weil als Junge ist es ja irgendwie cool, irgendwie mal ein Mädchen geklärt zu haben. So, genau, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
In dem, was du jetzt sagst, da werden ja auch schon wieder so ganz viele Spannungsfelder deutlich. Und ich finde es voll wichtig, genau darüber auch aus so einem pädagogischen Blick tatsächlich zu sprechen, weil es gibt ja schon auch einen Reality-Check, ne? Also es gibt ja schon auch Positionierungen und da steckt ja auch wieder eine Spannung drin, gesellschaftliche Positionierung, wie eben auch schon gesagt, Sozialisation, die auch komplex ist, ne? Identitäten, die komplex sind, die aber ja schon auch auf eine bestimmte Art und Weise pädagogisch angegangen werden müssen. Klar kann man als eine Institution oder Organisation nicht immer alles gleichzeitig angehen. Gleichzeitig braucht man aber das Wissen, was du jetzt gerade angesprochen hast, also es reicht ja nicht aus, zu sagen, wir arbeiten mit Jugendlichen und das Wichtigste für uns ist, dass wir selber ein Wissen über Rassismuserfahrungen haben beispielsweise und deshalb nah an den Jugendlichen dran sind, sondern eben auch Erfahrungen und Wissen über andere Diskriminierungsformen haben, um aber mit speziell Jugendlichen zu arbeiten. Und ich glaube, manchmal ist es heute so, dass dieser Anspruch direkt so voll riesig ist, ne? Also gerade auch für die Pädagogik, dass direkt, also ich habe die Kritik im Ohr, ne? Wenn du das schon so, wenn du das so ein bisschen beschreibst, dass dann direkt so in eine bestimmte Richtung geframed werden muss. Aber oft geht das halt an so einer pädagogischen Realität vorbei. Also irgendwo müssen wir ja auch ansetzen und dafür braucht es schon auch Identifikationsmöglichkeiten, beispielsweise, ne, dafür brauchen wir auch eine Beziehungsarbeit, dafür brauchen wir aber eben auch, ne, wieder wie eben schon gesagt, das Wissen darum, dass das sehr oft nicht ausreicht und man diese Reflexion darüber, dass Dinge nicht ausreichend sind, ja aber auch in den Raum holen kann, also auch sagen kann, ich kann hier nur aus einer bestimmten Perspektive sprechen und die ist vielleicht eine, die ähnlich ist wie eure, aber auch nicht die gleiche, auch weil es auch einen Machtunterschied im Raum gibt, weil ich vielleicht die ältere Person bin und einen Wissensvorsprung habe und whatsoever. Finde ich es total wichtig, da auch ehrlich drüber zu sprechen und zu sagen, natürlich gibt es in fast jedem Setting eine Organisation oder der auch der politischen Bildung insgesamt Defizite. Also bei denen man irgendwie sagen muss, das kriegen wir überhaupt nicht komplett aufgefangen. Das heißt aber nicht, dass deshalb unsere Arbeit nichtig wäre oder dass dieser Ansatz deshalb nicht funktionieren würde und auch ein Türöffner beispielsweise sein kann. Also ich kenne das so aus ganz vielen Bereichen. Das kann ich ja auch als Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, die nicht von Antisemitismus betroffen ist, aber von Sexismus betroffen ist. Da wird ja auch oft gesagt, okay, über welche Themen kann man überhaupt sprechen? So, aber ich kann meinen Klassenraum nicht ändern und die Situation, dass ich da stehe und unterrichte, nicht ändern. Deshalb bin ich ja nun mal erstmal die Person, die Dinge ansprechen kann. Aber ich kann ja genau das mit thematisieren, dass ich vielleicht nicht zu 100% die richtige Person bin, um Erfahrungsberichte zu teilen, auch wenn ich das vielleicht über Literatur oder sonst was machen kann, zu antischwarzem Rassismus. Und dass es da schon auch wichtig ist, andere Perspektiven als meine zu hören. Nur, wenn ich es dann nicht in den Raum bringe, bringt es ja erstmal niemand in den Raum. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so diese Spannungsfelder sind ja in unserer Arbeit so permanent vorhanden.
Ja, ich bin auch kein Fan von diesem Ansatz, so man kann jetzt dazu gar nichts sagen, weil man aus einer bestimmten Position kommt. Also ich denke ganz oft, was einfach grundlegend ist, ist so ein wahrhaftiges Interesse in diesem Austausch an der anderen Person. Ob das nun ein 14-jähriger Schüler ist oder ein 50-jähriger Lehrer oder, die haben alle ihre Gründe, so zu sein, wie sie sind. Und da ist bestimmt ganz viel falsch dran. Der eine ist total rassistisch, der andere ist total sexistisch, der andere ist dies, der andere ist das. Aber wenn man wirklich mal ins Gespräch kommt und ohne dem anderen irgendwie einfach komplett Unwissen, Dummheit oder der versteht mich oder die versteht mich ja sowieso nicht. Und das ist natürlich im Setting Schule vor allem Aufgabe der Lehrkraft. Deshalb geben wir auch Fachkräfteschulungen, wo die Lehrkräfte dann oft auch erwarten, dass wir sie über die Schüler aufklären, aber eigentlich mit den Lehrkräften selber und ihren Vorannahmen arbeiten und da manchmal ein bisschen geschockt sind, weil eigentlich meiner Meinung nach jede Lehrkraft oder Lehrer mit den Schülern und Schülerinnen total gute Arbeit machen kann, die diese Schüler und Schülerinnen total berührt und abholt, wenn man einfach nur sagt, ah, okay, du siehst das also so und also warum? So und nicht, ich erzähle dir jetzt, wie es ist und das ist ja so dumm. Thema Religion ist zum Beispiel so. Ich würde mal sagen, so in Norddeutschland gerade ist so, ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, oft so eine negative Vorannahme gegenüber religiösen Leuten. So, die sind halt einfach nicht in der Moderne angekommen, die sind halt dumm, die sind, die sind nicht so gebildet, sonst würde man ja nicht irgendwie noch gläubig sein, ne? Denn wir leben ja jetzt im aufgeklärten Zeitalter. Und jedenfalls, ich will nur sagen, das ist halt unheimlich selbstbezogen und dann ist so die Vorannahme, das sehe ich bei Lehrkräften oft, dass so die Schüler dann daran hindere, irgendwie demokratische Positionen naturwissenschaftliche Positionen etc. einzunehmen. Was überhaupt nicht der Fall ist, und das sind ganz oft total schlaue, interessierte, frei, selbstentscheidend, also sofern sie das jetzt können. Ich rede jetzt in meinem Kontext größtenteils von Schülern und Schülerinnen, die irgendwie 14, 15, 16 sind. Aber mit denen kannst du dich wirklich auseinandersetzen. Und zwar nicht aus einer Position der Überlegenheit, auch also natürlich anerkennen, dass du vielleicht alterstechnisch, einkommenstechnisch, Bildungsmöglichkeiten technisch woanders stehst. Aber das heißt ja nicht, dass du es deshalb besser weißt. So. Und da wirklich in den Austausch, okay, so, dann erzähl mal, warum siehst du das denn so? Und dann zu sagen, okay, aber ich sehe es so und ich glaube, so, keine Ahnung. Und dann kann man schon, wie du auch eben gesagt hast, so die Identitäten bestehen ja nicht nur aus einer Sache, auch wenn irgendwie die Diskussionen, die wir führen, das teilweise darauf hinauslaufen lassen. So, aber trotzdem kann zum Beispiel auch der Lehrer als Mann da mit den Jungs mal in so ein Männergespräch gehen, auch wenn Männergespräch jetzt total kacke klingt. Ne, aber so, guck mal, hey, ich erlebe diesen Druck übrigens auch, ne? Oder als Junge damals wollte ich immer stark sein und was weiß ich dies und habe mich halt nicht getraut, vor meinen Freunden zu weinen und ganz viele Sachen, wo es dann halt doch das Gleiche ist und dieser angebliche Graben gar nicht besteht, weder zwischen irgendwie jetzt 50 Jahre und 14 Jahre, noch zwischen kommt irgendwie aus Familie, aus türkischer Familie oder ist irgendwie ein Ur-Berliner. So, da sind doch ganz oft die gleichen Sachen am Greifen. Gerade wenn man so noch die Beziehung zu den Vätern oder so mit reinnimmt. Irgendwie Vater nicht enttäuschen wollen. Ja, oder was passiert, wenn die Mutter mehr verdient? So, wie geht die Familie damit um? So, das sind so ganz viele Fragen, die ganz viele Mauern auch so einbrechen lassen, weil da doch irgendwie jeder auch sich positionieren kann. Und die Meinung dazu auch in den Gruppen, von denen man annimmt, die denken jetzt so und die denken jetzt so, dann doch auch viel vielfältiger sind. Und sorry, und noch das Letzte, das geben wir den Lehrkräften auch oft mit, dass sie auch, also klar, sie sollen da vorsichtig sein und auch selber diskriminierungssensibel auch sein und ihre Machtstellung und ihre eigenen Vorurteile sich derer bewusst werden und kritisch hinterfragen. Aber sie können schon, geben wir denen mit, wie gesagt, auf so einer Ebene so, ey, wir haben ja das und das gemein, so. Da auf der Ebene können wir jetzt vielleicht mal diskutieren.
Genau das meine ich, glaube ich, auch mit diesem, es ist ja voll legitim, dass es so eine Gleichzeitigkeit gibt. Also dass es in einem feministischen Diskurs beispielsweise Positionen gibt, wo gesagt wird, darüber sind wir hinaus, wir müssen bestimmte Dinge nicht mehr erklären, das haben wir schon tausendmal erklärt und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt nicht, keine Ahnung, ich mache es jetzt ein bisschen abstrakt, jeden Mann mit reinholen und, keine Ahnung, so denen ein weiches Bett fallen lassen im übertragenen Sinne, weil wir alles schon an Wissen vorgemacht haben, sondern do your work und dann können wir uns irgendwann später wieder treffen, gegebenenfalls. Legitime Position. So, aber eine pädagogisch schwierige Position, weil der Reality-Check ist, dass die Gefahr, dass man Jugendliche dann verliert, eine sehr große ist. Und dann eigentlich genauso eine Bewegung, die man ja eigentlich möchte, entgegengewirkt wird. Und das ist, es geht, glaube ich, zurück auf das, was ich auch zu Beginn meinte, ne, dass man sich dem immer wieder auch vor allen Dingen in pädagogischen Kontexten so bewusst sein muss und eben auch kleine, differenziertere vielleicht als im Außen Anknüpfungspunkte finden muss. Und wenn es dann ein, du hast ja gerade selber schon gesagt, und das kommt ja nicht von ungefähr, wenn es dann ein Männergespräch braucht in diesem Kontext, was einem selber vielleicht schon auffällt, weil man im Diskurs in Themen drinsteckt, dass man denkt, das klingt jetzt irgendwie blöd, ne? Aber in dem Moment, aus einer pädagogischen Sicht, braucht es das vielleicht tatsächlich so. Und da merkt man es ja schon, ne? Dass man sich so in so Gleichzeitigkeiten bewegt und Dinge so wahrnimmt.
Total. Und es geht auch noch, also leitet zu einer Sache über, die mir vorhin auch noch durch den Kopf ging, das auch noch einzubringen, jetzt bei Heroes, also nicht in den Schulen, sondern was sie mit unseren Jungs machen, das ist ja auch zum Beispiel nur für Männer oder Jungs, Jungs-Sternchen. Da diskutieren wir auch intern, wie gehen wir damit um, weil das natürlich eine Binarität irgendwie reproduziert, die es also so eigentlich gar nicht gibt und die wir auch so nicht reproduzieren wollen. Aber bisschen musst du die halt auch da abholen, dass sie sich halt irgendwie als Jungs privilegiert oder unter Druck gesetzt etc. fühlen und die meisten von denen halt sich wirklich ganz explizit als heterosexuelle männliche Typen wahrnehmen und auch so halt total so sozialisiert sind.
Und geframed werden natürlich auch.
Und ja, ja, und das muss halt irgendwie auffangen und da wird zum Beispiel auch oft gesagt, okay, und warum arbeitet ihr nicht mit Mädchen oder ist das nicht doof? Und es wäre, man könnte super tolle Sachen machen, wenn man auch Mädchen, Sternchen, junge Frauen dabei hätte. Wir haben Frauen im Team, aber trotzdem, die jetzt explizit oder im direkten Kontakt mit den Heroes arbeiten, sind trotzdem auch größtenteils Männer. Gerade um halt da, dass die sich da einfacher öffnen können. So, um das einfach, das ist einfach so ein psychologischer Effekt, den du ja nicht so einfach wegkriegst, wegreden kannst oder ignorieren solltest. Das ist halt für die was total anderes ist, wenn ich mit denen spreche und dabei auch so offen ich halt kann. Ich bin ja auch als Mann sozialisiert. Ich komme natürlich auch an meine Grenzen und lerne dabei. Aber halt über meine Gefühle oder Ängste oder meine Themen bezüglich meiner Sexualität und so rede und mich da verletzlich zeige, auch auf eine Art, die ich auch wirklich nicht überall machen würde. So, das gibt denen halt was ganz anderes. Das verändert den Raum auf eine ganz bestimmte Art. Und das würden die ja so nicht zulassen, wenn es zum Beispiel kein Jungstreff wäre. So. Ja, das ist wirklich dann für die ihr geschützter Raum, wo sie auch Seiten zeigen können oder Sachen hinterfragen können, die sie sonst vielleicht Angst hätten zu zeigen. Einmal das. So, aber wo sie auch, damit wir mit was arbeiten können, muss es ja auch möglich sein, dass sie mal was sagen, was vielleicht sexistisch ist oder antiziganistisch ist oder so. Wenn sie die ganze Zeit Angst haben, deshalb angegriffen zu werden, führt das halt nur dazu, dass jemand den Mund zumacht oder gar nicht mehr kommt oder das alles nicht annimmt. Also die Person muss ja schon das Gefühl haben, okay, ich kann hier auch einfach mal sagen, was ich denke und wir reden dann darüber und vielleicht wird mir auch gesagt, dass das nicht so cool ist oder dass Typhoon oder Ali oder Korai oder das nicht cool findet und dass sie finden, ich sollte dann nochmal drüber nachdenken, aber halt nicht mit so einer sofortigen Klatsche irgendwie.
Voll.
Das ist super, super viel, viel wert.
Ja, und zeigt ja auch, dass dafür natürlich eine eigene Haltung, ne, ein eigenes Wissen, eine eigene Sensibilisierung für diese Themen dann wiederum benötigt, ne, wodurch wir wieder diese Wechselwirkung hatten.
Also alles, was wir tun, sowohl bei uns intern als auch in den Schulen, das ist ja auch immer, es kann nur sein und darf nur sein, immer nur eine Einladung. Ja, es ist nie eine, vielleicht auch mal eine Aufforderung, ja, aber nie eine Strafe oder Drohung oder so. Es geht halt nicht. Ist auch überhaupt nicht meine Rolle. Steht mir auch überhaupt nicht zu. Ist immer nur so, ey, ich sehe das übrigens so und ich stehe auch dazu. Ich stehe auch dazu, dass ich, keine Ahnung, als heterosexueller Mann sehr gute Freundschaften mit homosexuellen Männern habe und dass meiner Männlichkeit überhaupt nichts antut, wie du gerade glaubst. Also ich rede jetzt zu meinem Gegenüber. Und genau mit dieser Meinung stehe ich hier vor dir. So. Aber ich brülle dich nicht an. Ich sag dir nicht, wie kacke das ist. Ich sag dir nur, ey, guck mich doch mal an. So. Ich sag dir das so. Nimm das einfach mal mit. So. Oder sag mir halt, was du denkst und wir reden darüber. Und würde ich jetzt mal so quasi sagen. Meistens merkst du dann, dass ich schon ganz gute Argumente auch dafür habe, dass deine Ängste oder auch wirklich feindlichen Positionen, die du hast, deine Vorurteile, eigentlich auch dein eigenes Leben nur schwerer machen. Und das irgendwie unnötig ist. Deshalb, ich würde das immer als Einladung sehen.
Und das zeigt ja auch wiederum, dass es dafür Zeit braucht. Also das funktioniert natürlich nicht, was sehr oft in Schule so eine Krux ist, ne? Und diese Erfahrung macht ihr ja vielleicht auch. Das heißt nicht, dass es deshalb nicht gemacht werden sollte, aber dass so ein Workshop, ne, logischerweise nicht ausreicht. Wenn wir sagen, hey, lass doch mal einen Workshop zu irgendwie kritischer Männlichkeit oder sonst was machen. Klar, kann es auch sein, dass da Impulse mitgenommen werden. Aber oft braucht es ja für diese Schritte ein weiteres Treffen, ein ja, sich kennenlernen, auch Beziehungsarbeit und so weiter, die natürlich in Schule funktionieren kann, aber nicht unbedingt mit Lehrkräften oder nicht immer mit Lehrkräften, weil man nicht jede Rolle einnehmen kann. Und mit Workshop-Leitung oder bei Workshops ist es ja oft so, dass die Leute vielleicht nochmal wiederkommen, vielleicht aber auch nicht, vielleicht in einem anderen Team, ne? Und das zeigt natürlich systemisch dann schon wieder so, was könnte man da vielleicht machen. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie eure Zusammenarbeit mit Schule tatsächlich aussieht, weil ich glaube, das würde schon auch Zuhörende interessieren, weil meistens Lehrkräfte zuhören.
Also es gibt verschiedene Modelle. Manche Schulen buchen uns dann nur für einen Workshop pro Klasse, manchmal für alle Klassen des Jahrgangs, manchmal auch nur für eine. Und dann gehen wir dahin, reden schon auch immer vorher einmal mit der Klassenleitung. Natürlich auch einfach, weil wir wissen müssen, okay, hat da jemand gerade einen Elternteil verloren? Gibt es gerade einen riesen Streit in der Klasse? Manchmal gibt es sogar Situationen, wo wir sagen, dann kommen wir lieber nicht. Also wenn es gerade zum Beispiel explizit einen akuten, krassen Fall von zum Beispiel sexualisierter Gewalt gab, was auch immer wieder passiert, dann sagen wir, jetzt gerade würden wir eher nicht kommen, ne? Weil es dann so wirkt, wir kommen jetzt deswegen und die betroffenen Personen sich dann automatisch unwohl und angegriffen fühlen, zum Beispiel. Okay, was aber ein Großteil unserer Arbeit jetzt seit ein paar Jahren ausmacht, sind sogenannte Schulkooperationen. Die halte ich auch wirklich für ein ziemlich gelungenes Konzept. Die Schulen können sich quasi bei uns bewerben gegen Ende des Schuljahres. Wir können halt nicht alle bedienen. Das ist auch dann in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung in Berlin, die das mit koordiniert, Mittel bereitstellt und so weiter. Und da haben wir verpflichtend auch die Fachkräfteschulung für Lehrkräfte. Das ist einfach, die eigentlich den Workshops vorausgehen sollte, wo wir die Lehrkräfte halt abholen. Ich habe das vorhin schon gesagt, ganz oft denken die Lehrkräfte dann, das ist jetzt quasi ein Fachinput über das exotische Wesen Schülerin, wo wir denen erklären, warum die alle so komisch sind irgendwie. Und dann reden wir eigentlich mit denen genau über die gleichen Sachen, über die wir auch mit den Schülerinnen reden würden, um den Lehrkräften zu zeigen, dass sie da selber genauso drin sind, ja, dass sie sexistisch sozialisiert sind, dass sie rassistisch sozialisiert sind, dass das überhaupt keine scharfe Trennung da hat. Also kann schon sein, dass manche Lehrkräfte da quasi progressiver sind als Teile der Schülerschaft, aber da ist keine scharfe Trennung möglich, so, nee, wir sind davon frei, und das probieren wir halt irgendwie auch zu zeigen, indem wir verschiedene Diskussionen anstoßen, aber schon auch einführen in, okay, ne, jetzt gerade zum Beispiel in vielen Schulen in Berlin, viele SchülerInnen mit Migrationsgeschichte, so, die kommen von so und so einer Vorstellung zum Beispiel, kann gut sein, dass zu Hause so und so eine Vorstellung herrscht, zum Beispiel von Mann sein, von Frau sein, von heiler Familie, von Heirat, von Kinderkriegen, von wie erzieht man ein Kind. Und auf so einem Jugendlichen dann ein Riesendruck von allen Seiten herrscht, so irgendwie. Ne, benimm dich so, du bist hier in Deutschland, benimm dich so, du bist doch irgendwie aus unserer Familie, benimm dich so, du bist hier in der Schule, sei mal so, sei erfolgreich, mach dein Abi, verdien viel Geld, heirate so und so, nee, heirate nicht, sei nicht so religiös, doch, sei ganz religiös. Also irgendwie alles auf einmal, wird ja die ganze Zeit abgefragt. Ich denke auch alle mit Migrationsgeschichte kennen das, egal zum Beispiel, ob man religiös ist oder nicht, man muss sich dauernd irgendwie zu Sachen mit Islam äußern, zum Beispiel. So, das sorgt ja auch zu, das führt ja auch zu ganz viel Trotzreaktionen, dass da, also Leute sagen, okay, dann, ne, ich bin jetzt halt dieser Ausländer, von den ihr dauernd auf die Bild-Titelseite schleppt. So, ist mir jetzt auch egal. So, dann kannst du es halt noch weniger erreichen. Ne, so, das spiegelt so dann teilweise die Vorstellungen, die rangetragen werden. Und das macht ganz viele Sachen noch schwerer. Okay, habe ich noch mal ein bisschen ausgeholt. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die wir mit den Lehrkräften da besprechen, dass ihre eigenen Vorannahmen ganz oft zu Sachen führen, die gar nicht hätten sein müssen. Und selbst wenn die Schüler meinen, sie werden uns nie verstehen, Frau Müller, so, dass die Lehrkraft das ja nicht annehmen muss. Die Lehrkraft kann ja immer wieder sagen, also, aber es interessiert mich halt so, erklär mir doch mal oder dies, und du willst früh heiraten, cool. So, und nicht so, ah, Gefahr, da wird jemand zwangsverheiratet, sondern, ah, cool, du willst früh heiraten, ja, Familie gründen ist ja auch was Schönes, aber erzähl mir doch mal ein bisschen mehr und dies und ne, so, bei mir war es übrigens so, was weiß ich, dann kann man halt mit Leuten viel mehr gemeinsam erreichen. Es ist jetzt, glaube ich, auch mehr geworden in Schulen, in vielen Schulen, mit denen wir arbeiten, hat teilweise die gesamte LehrerInnenschaft in den letzten Jahren manchmal gewechselt. So, dass jetzt Leute, sag ich mal, in unserem Alter irgendwie sind oder auch sehr junge Leute, die da schon sehr viel cooleres Verständnis haben. Wahrscheinlich auch die ganzen Debatten, von denen wir beide jetzt auch geprägt sind, auch mitgenommen haben und so viel rassismussensibler sind und so weiter. Viel mehr Verständnis haben zum Beispiel, dass manchen Schülerinnen halt der Ramadan sehr wichtig ist. So, und dass du da halt mit Verboten auch dann nicht weiterkommst. So irgendwie. Okay. Wir versuchen also auch die Lehrkräfte irgendwie abzuholen, mitzunehmen. Manchmal sagen wir aber auch, okay, also wir arbeiten jetzt mit den SchülerInnen, probieren die teilweise auch zu unterstützen. Also wenn wir merken, okay, da gibt es einen großen Groll, da sind irgendwie Missverständnisse mit einer Lehrerin oder so, dass die Schülerinnen zumindest das Gefühl haben, okay, bei uns werden sie irgendwie gehört. Und das tragen wir dann auch zu den Lehrkräften und sagen so, was sind das? Also es sind jetzt nur die Stories von den Schülern.
Ja.
Keine Ahnung, was davon stimmt. Aber wir haben das Gefühl, der Lehrer, um den es gerade geht, der überstrapaziert da ein bisschen seine Mächte auch. Also, ne, so, zieht eine autoritäre Linie durch. Also, dann werden wir teilweise so Berater für die Schulen, wären das auch gerne. Also, es gibt auch gerade ein paar Leute in meinem Team, haben sich das so vorgenommen, dass wir vielleicht noch vermehrt auch die Schulen, mit denen wir sowieso jetzt ein bisschen enger arbeiten. Also manche buchen uns quasi jedes Jahr und wir wissen, das funktioniert, weil es nicht mit jeder Schulform und nicht immer so gut funktioniert. Und. genau, dass wir da vielleicht noch beratender auch irgendwie sozusagen für den sogenannten Schulfrieden oder so auch irgendwie eingesetzt werden könnten. Das braucht natürlich alles Zeit und Geld.
Und Geld,
ja. Genau. Das können wir im Moment nur sehr begrenzt machen. Manchmal machen wir auch Fachkräfteschulungen einfach so für eine Schule, weil die selber darauf Lust haben, sagen, wir wollen einfach, uns interessiert das einfach und wir wollen quasi bessere LehrerInnen werden. Das ist natürlich sehr cool. So, das ist dann meistens so ein 6-7-stündige Schulung, die wir machen. Da habe ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, was in diesen Schulungen so passiert. Und dann hoffen wir, dass dadurch die Lehrkräfte einfach besser verstehen können, was die Schüler und Schülerinnen so bewegt, was für ein Druck auch auf denen lastet, dass sie denen da halt einfach so gut es geht beistehen können, wirklich ihr sich selbst so frei wie möglich von allen Anforderungen und Fremdvorstellungen zu entwickeln und entwickeln zu können.
Ja, es wäre total meine Traumvorstellung. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das in dem Podcast sage, aber es gibt natürlich so viele Organisationen und Initiativen und so weiter, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wie es so wäre, wenn man tatsächlich so Schulen und tolle Organisationen so matchen könnte und sagen würde, wir machen mal so ein Mapping, wen haben wir eigentlich alles, wer bereit, ne, natürlich mit Geld und Zeit und so, das tatsächlich zu machen und Schulen langfristig zu begleiten und dann auch ja, so über die einzelne Organisation hinaus, sich dann auch auszutauschen, so wie läuft's bei euch mit eurer Schule, ne? Also, dass man wie so ein Netzwerk spinnt. Weil ich stelle ja im Podcast oder wir stellen ja hier immer wieder einfach tolle Leute vor, die tolle Sachen machen oder Organisationen. Und in Berlin gibt's ja auch viel, ne? Ich kenne viele von beispielsweise Bildungsbausteine e.V. und KIGA und so, die so viele tolle Projekte und so machen. Und die natürlich Kontakte zu Schulen haben, aber ich frage mich immer, wie was wäre, wenn man das wirklich mal so strukturieren würde und wirklich sagen würde, wir spannen daraus jetzt mal so eine langfristige Kooperation, machen eine Art Curriculum, ne? Ich sag's jetzt bewusst in so Anführungsstrichen. Und ihr hättet beispielsweise 3 Schulen oder 2 Schulen oder je nachdem, was so die Kapazitäten sind, die man langfristig begleitet. Und dann gibt's vielleicht auch Vernetzungstreffen und Austausch. Was funktioniert gut? Wo muss man irgendwie noch an so einer Stellschraube drehen und so? Und wie dann insgesamt Bildungssystem und Schule sich verändern könnte durch so eine Öffnung, die ja oft in einzelnen Schulen da ist. Es ist ja nicht so, als würde das nicht passieren, aber sehr häufig eben so vom Engagement, der Haltung und so weiter der Schulleitung und oder einzelner Lehrkräfte abhängt. Und immer wieder wird davon gesprochen, wie viel es bringen würde, so diese Kooperation zu ermöglichen, weil ja auch Ressourcen gespart werden würden, logischerweise. Also auch aus so einer Logik heraus, ne? An allen Ecken und Enden brennt's. Es gibt überall Lehrkräftemangel und es wird die ganze Zeit über diese Sachen diskutiert. Und ich denke so, ja, aber es gibt ja Leute, die da Bock drauf hätten. Es braucht halt Geld und es braucht halt den Willen, das zu machen. Also das ist jetzt so ein Appell von mir, weil ich da gerade noch so dran gedacht habe. Aber
auf jeden Fall.
Ja.
Ja, 2 Sachen gingen mir dazu noch durch den Kopf.
Ja.
Einmal, manchmal ist es schon auch so einen coolen, noch so ein wirklich den Multiplikatoreneffekt in dem Sinne, dass zum Beispiel ein junger Mann, den wir gerade erst ausgebildet haben, also der ist ganz frisch zum Hero zertifiziert, der hatte dann gleich die Idee, an der Schule, an der ist so einmal wöchentlich so eine halt unter AG dann so eine Gesprächsrunde anzubieten, wo man sich, und er meinte dann auch explizit auch für die Jungs so, sich mal auszutauschen, okay, was beschäftigt uns gerade so, weil, ne, das typische Problem, so Jungs, Männer lernen gar nicht mal, sich darüber auszutauschen, was sie gerade bewegt, ne, ist immer so ein technisches Verständnis, so, kannst du mir eine Lösung für dieses Problem anbieten, ja, okay, danke, nein, da müssen wir nicht reden, anstatt zu sagen so, ey, das und das bedrückt mich und, ah, okay, erzähl mal, ne, so, Bro, komm mal her, okay, ja, ich verstehe, dass dich das total beschäftigt, fände ich auch schlimm, wenn meine Mutter das und das machen würde oder was weiß ich. Das passiert halt einfach kaum. Und er hat bei uns gesehen, wie viel das bringt und will das dann gleich so in die Schule tragen. Und das würde der Schule bestimmt ganz viel bringen. Aber natürlich wird es dann höchstwahrscheinlich irgendwo dran scheitern, weil es nicht genehmigt wird oder da nicht ein Mini-Honorar gezahlt werden kann. Keine Ahnung, ich sehe auch ganz viele Sachen.
Und es muss ja auch systemisch eingebettet werden. Also ich kenne das zum Beispiel aus der eigenen Schule. Es gibt immer wieder so eine super aktive SV, die sich für tolle Sachen einsetzen. Und dann schaffen die es aber nicht. Und wie sollen sie es auch können? Also ich meine, das ist ja auch sehr viel verlangt von Jugendlichen, die gerade auch ihr Abi machen und auch durch Schule müssen und jeden Tag viel zu tun haben, dann quasi die nächste Generation ranzuziehen. Ne? Also es ist ja auch immer so ein Doppeldecker-Aufgabe, dass die dann selber auch, natürlich lernt man was dabei und ist alles eine total ideale Vorstellung, aber es ist keine leichte Aufgabe zu sagen, ich werde gleichzeitig zur Pädagogin für die jüngeren SchülerInnen und schaffe es, die von den Themen, die mich interessieren, wo ich jetzt hier vielleicht was aufgebaut habe in 2 Jahren SV-Arbeit oder so, dass die das auf jeden Fall weitertragen, ne? Also und da genauso passioniert irgendwie für die gleichen Themen brennen oder sowas, ne? Also da braucht es ja schon eine Art von Struktur. Da braucht es dann wieder Lehrkräfte, die das machen und so. Und deshalb meine ich, ich frage mich schon, wie es wäre, wenn man das wirklich so auch in der Stadt etablieren würde.
Ja, wir haben auch noch immer überlegt, ob wir da, also wir müssen ja schon ganz viel Lobbyarbeit machen, um überhaupt irgendwie arbeiten zu können und damit unser Büro bezahlt wird und so weiter, weil das natürlich alles nicht von alleine passiert und nicht nur mit den Honoraren, die wir für die Workshops an den Schulen kriegen. Ne, das also sind ja recht kleine Beträge. Genau, und da zum Beispiel denen klarzumachen, ey, so, es wäre super cool, wenn zum Beispiel wir oder auch andere Gruppen, auch wie gesagt, die von dir genannten, KIGA zum Beispiel, Respektcoaches, so an Schulen vermehrt auch begleiten können, beraten können. Ich weiß zum Beispiel, eine Lehrerschaft, die bei uns war, eine Lehrerinnenschaft, die war total damit beschäftigt, dass da irgendwie ein Mädchen war, das unbedingt voll verschleiert sein wollte. Und die konnten damit halt irgendwie nicht umgehen. Die wussten nicht genau, was hat das zu bedeuten. Also die waren schon so kritisch mit sich selber, dass sie auch gefragt haben, so überreagieren wir jetzt, ist das vielleicht ganz normal, aber finden wir halt schon irgendwie komisch, ist das jetzt ein Anzeichen für auch für eine islamistische Gesinnung schon. Ne? Also die haben auch viele Schülerinnen mit Kopftuch, damit haben sie kein Problem. Aber die war halt, also mit Vollverschleiert meinte ich jetzt mit Niqab, so dass man nur die Augen sieht. Und das war dann irgendwie so ein Thema an der Schule. Und wir konnten das halt voll gut einbetten, jetzt auch ohne zu verharmlosen. Ne? Jetzt, also beschäftige mich viel mit Islamismus und bin mir der Gefahren da sehr bewusst und auch, wie verbreitet das auch wirklich leider unter Jugendlichen ist, weil das halt eine sehr einfache Form ist, über die man ja auch sein Macho-Gehabe zum Beispiel ganz einfach rechtfertigen kann. Aber dazu ein andermal. Aber da, dann habe ich gesehen, das hat den Lehrkräften da die halbe Arbeit abgenommen, das irgendwie mit mir und meinen KollegInnen einmal durchzusprechen, was da alles mitspielt und was das bedeutet. Und waren sie da teilweise bestätigt. So, stimmt also, okay. Also, dass ich da aufpassen muss, weil es vielleicht auch nichts bedeutet. Aber ja, so und so könnte es auch problematisch sein, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine pubertäre Sache. Und sie ist jetzt halt das Gesprächsthema der Schule, ohne besonders viel gemacht zu haben. Kann auch irgendwie aus so einer Dynamik kommen. Das sage ich jetzt nicht, um uns irgendwie hier auf die Schulter zu klopfen, sondern einfach zu sehen, okay, die LehrerInnen sind da auch total natürlich überlastet oder überfordert. Noch ein Beispiel wäre jetzt so gerade seit dem 7. Oktober, vielleicht auch schon vorher, aber so Diskussion darum, was kann gesagt werden, wer soll gehört werden, welche Emotionen sind zu ertragen, wo muss ein Schlussstrich gezogen werden. Ist es ein Safe Space? Wenn ja, für wen? Ist es für die palästinensischen Schüler gerade? Fühlt es sich sicher an? Für die jüdischen Schüler, derer es jetzt nicht so viele gibt, aber trotzdem, ist es für die sicher? So, was ist da eine Position? Bin ich jetzt zu deutsch? Bin ich jetzt zu, was weiß ich? Also 1 Million Sachen. Da war ich nie einer von denen, der jetzt irgendwie sauer auf Lehrkräfte war, wenn sie da überfordert waren und in die eine oder andere Richtung irgendwie was gemacht haben, was ich total unnötig teilweise fand, von Verboten zu dies, zu jenem oder unsensibel. Aber ich würde es einer Lehrkraft nicht unbedingt vorwerfen, weil da so viel zusammenkommt und die Politik einfach sagt, ja, mach das mal. Und vielleicht noch irgendeinen Flyer mitgibt, der auch total desinformiert eigentlich oder halt eine total platte Sicht hat. Und da wurden die Lehrkräfte einfach mit alleine gelassen. Und da könnte zum Beispiel ein Verein wie Heroes oder KIGA oder so super viel mithelfen, einfach zu entschärfen, noch weit bevor man irgendwie entscheidet, was jetzt richtig ist, einfach nur zu entschärfen und sagt, okay, erstmal ankommen, erstmal runterkommen, das sind gerade deine Gefühle, okay, darauf können wir uns vielleicht einigen. Ich bin jetzt schon, ne, so wie man das wirklich machen könnte. Ich glaube, ihr versteht hoffentlich alle, was ich damit sagen will. So, das würde die Schulen total entlasten.
Eine Sache würde ich voll gerne noch sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau das finde ich auch super wichtig. Und du hast ja gesagt, dass es natürlich nicht alles Aufgabe der Lehrkräfte sein kann und so. Und vor allen Dingen auch ein großes Problem ist, wenn es dann politisch einfach so von oben herab, ne? Wir hatten das in NRW ja auch, das habe ich auch schon mal in dem Podcast erwähnt, ne? Kurz nach dem 7. Oktober, wurde ja einfach gesagt, ja, damit muss ich jetzt beschäftigt werden. Ich als eine Person, die sich seit Ewigkeiten gefühlt damit auseinandersetzt und deshalb nicht unbedingt jedes Mal sicherer wird, sondern teilweise auch wieder unsicherer und es ist immer in so Wellen auch geht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und immer wieder dazulerne und immer wieder mich selber hinterfrage und so. Ich habe gedacht, what the fuck, also das könnt ihr jetzt nicht einfach so sagen und einfach an alle Lehrkräfte übertragen und sagen, das ist jetzt eure Aufgabe, das Problem zu lösen. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder bei so einer Gleichzeitigkeit, habe ich sehr krass wahrgenommen, wie viele Lehrkräfte, jetzt bin ich an einem Kölner Gymnasium, kann man vielleicht nicht auf alle Schulen übertragen, nicht auf alle Orte übertragen und so weiter, aber wie viele Lehrkräfte eben dieses Gefühl der Überforderung gar nicht erst wahrgenommen haben, sondern ganz aus einer ganz anderen Perspektive draufgeschaut haben und gesagt haben, ja natürlich, als wäre das so eine völlig, also irgendwie aus so einer, ich würde fast sagen, bildungsbürgerlichen Sicht, gerade in so bei Geschichtslehrkräften oder so wie Lehrkräften, natürlich auch nicht bei allen, ne? Ich glaube, es ist klar, dass ich nicht generalisieren will, aber trotzdem auch so diese Gegenseite da war, dieses so, natürlich, dann bespreche ich das jetzt eben in meinem Unterricht so und so eine, also so eine klassische Deutungshoheit, ne, da mitschwingt, so ein klassisches, ich habe das verstanden, ne, ich kann das erklären, ich kann das auffangen, was so dem wiederum total gegenübersteht, was auf der anderen Seite ist, ne, nämlich diese extreme Überforderung. Und gerade deshalb würde ich das, was du gesagt hast, auch nochmal unterstützen, dass Kooperationen und der Austausch mit ExpertInnen oder eben Menschen, die sich auch auf eine andere Art und Weise mit Jugendlichen auseinandersetzen oder mit Jugendlichen arbeiten, da total helfen kann, um überhaupt erstmal so eine Status-Quo-Einschätzung auch zu bekommen in so einem Kollegium. Also wo stehen wir überhaupt? Ne? Warum denken wir vielleicht, dass wir es können? Warum denken wir, dass wir es nicht können? Also das brauchen ja auch Lehrkräfte, ne? Weil da auch irgendwie so dieses Spektrum innerhalb der Schule so total auseinandergehen kann, ne? Bei diesen Themen. Und es nicht nur in Bezug auf alles, was nach dem 7. Oktober war und ist, sondern auch bei anderen Themen. Ne? Das kann man jetzt auch auf Kolonialismus oder sowas beziehen, dass Lehrkräfte das so wie jedes andere Thema auch, ne, oder Holocaust, Erziehung und so weiter, sagen, ja klar, es ist halt ein Thema. Ne, also es ist ein Thema wie jetzt irgendwie der Aufbau der Zelle in der Biologie. Weißt du, was ich meine? Also das gibt es eben auch. So. Und genau deshalb, glaube ich, ist es ja so total, oder wäre es auch total hilfreich, das vermehrt zu tun, ne, und zu erkennen, ja Moment, so leicht ist es eben doch nicht. Und auf der anderen Seite aber auch zu hören, es ist voll okay, wenn du dich überfordert fühlst, weil wer soll das können? So, ja, das würde ich auch nochmal unterstützen, so aus so einer Innenperspektive heraus, was so meine Erfahrungen auch waren oder das, was ich so beobachtet habe, wo ich so in alle Richtungen teilweise gedacht habe, wow, interesting.
Total. Und da ist schon, also klar, es gibt auch Leute, die das extern anbieten und auch trotzdem nicht nur Sinnvolles in die Klasse bringen.
Ja, natürlich.
Aber es gibt halt auch echt Leute, die tolle Arbeit machen. Und ja, also jetzt, ne, zum Beispiel muss ich an Trialoge denken, so jetzt von der Idee her einfach so, dass da Betroffene sind. Und guck mal, die können sich verstehen. Guck mal, du hast hier irgendwie jemand, der auch israelische Wurzeln hat. Und du hast hier eine irgendwie Deutsch-Palästinenserin, ne? Oder zumindest Leute, die irgendwie auch betroffen sind oder emotional sein dürfen, sozusagen. Und die sitzen hier zusammen und können was dazu sagen, irgendwie. Ja, das bringt total. Also es ist halt dann auch ähnlich wie, ne, was wir machen, so, also dadurch, allein durch deine Präsenz bringst du schon mal eine ganz andere Energie in den Raum. Und die holt dann oft auch Leute ab, die sich halt bis dahin irgendwie nicht gesehen haben, nicht gesehen gefühlt haben oder nicht gehört gefühlt haben oder halt meinten so, ey, ne, das wird ja alles irgendwie vom Staat und so erzählt, aber ich sehe das komplett anders und dann hat es so eine ganz persönliche Ebene und das funktioniert immer besser, würde ich sagen.
Total. Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen kleinen Exkurs, weil ich das auch so total wichtig finde. Jetzt haben wir schon lang gesprochen und wie gesagt oder wie immer gesagt, ist es natürlich auch ein Raum für Impulse, ne? Und ich kann gerne Infos noch zu euch und zu dir in die Shownotes packen und ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, gerne folgen. Es lohnt sich ja auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Du darfst aber, wie alle anderen Gästinnen auch, am Ende gerne noch für stellvertretend an mich, für alle Zuhörenden, eine Hausaufgabe stellen.
Okay. Ja, oder vielleicht vom Sinne, wie wir das bei Heroes sowieso machen, ne? So als Denkanstoß, ein bisschen auch darauf Bezug nehmend, was ich immer wieder erwähnt habe. So, was bringen diese Positionen, die du hast und diese Streits, die du vielleicht auf Instagram oder in deiner Studiengruppe führst, die natürlich auch wichtig sind, so, aber wie viel davon kannst du zum Beispiel in eine Klasse voller 15-jähriger Jugendliche tragen? Und wie kannst du das da vermitteln? Mit welcher Sprache? Dass die sich gesehen und gehört fühlen und das ist nicht so irgendwie akademisiert von oben herab. Und wie gehst du dann damit um, dass du damit Positionen konfrontiert sein wirst, die du absolut unmöglich findest und wo du am liebsten sagen würdest, so, das geht ja überhaupt nicht. Und dann zu sehen, okay, das ist ein Mensch wie du und ich, der ist halt so und so aufgewachsen, der denkt halt so und so und ich gehe jetzt auf Augenhöhe in ein Gespräch mit dieser Person. So, wie übersetzt du all dieses akkumulierte und teilweise sehr akademisierte Wissen dann für diesen Fall, der den Großteil der Menschheit eigentlich betrifft? Mhm. So, weil das sind eigentlich die Leute, die den Großteil unserer Mitbürger und Mitmenschen ausmachen und wir können nicht einfach so tun, als wäre uns das egal oder als müssten wir nicht die erreichen und als müssten wir nicht auch denen auch zuhören.
Cool. Vielen Dank. Ich glaube, das rundet das Gespräch auch sehr gut ab und damit gehen wir das quasi raus an der Stelle. Es hat mich voll gefreut, dass wir es geschafft haben und dass du von deiner Arbeit berichtet hast. Ich danke dir für die Zeit.
Ich kann das alles nur zurückgeben. Vielen Dank für die wertvolle Arbeit, die du jetzt schon so lange auch machst, neben deiner Arbeit noch. Und zwar, ja, war sehr, sehr angenehm. Dankeschön, dass du das alles machst.
Danke und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis bald.